Mit Ute Büsing. Heute stellen wir Ihnen in unserer Literatursendung das anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2016 erschienene Buch Berlin und Breslau, eine Beziehungsgeschichte vor. Wir blicken in Form eines grundsätzlichen Gesprächs zur Kritik mit dem Heinrich-Mann-Preisträger Gunnar Decker zurück auf das Theatertreffen und wir finden heute als aufregend neu diskutierte Theaterformen schon im Frankfurter Theater am Turm, TAT, vor, wie ein gerade erschienener Band dazu belegt. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Berlin und Breslau zwei eng verbundene Schwestern, im Geiste wie in den Geisteswissenschaften. Sie standen im regen Austausch und befruchteten sich wechselseitig. Längst ist der Dialog wieder aufgenommen. Im Bebra Verlag ist jetzt anlässlich des Kulturhauptstadtjahres Breslau 2016 der Reader Berlin und Breslau eine Beziehungsgeschichte erschienen. Mit dem Mitherausgeber, dem Schriftsteller und Taz-Redakteur Uwe Rada, habe ich mich über das aufschlussreiche Buch unterhalten.
Wenn man über Berlin und Breslau redet, vor allem in Berlin, über die Beziehung zu Breslau redet, hat man sofort bestimmte Stereotypen oder Bilder. Der fliegende Schlesier, der 1937 beide Städte in fast 3 Stunden miteinander verbunden hat. Oder dieses berühmte Wort von Tucholsky, dass jeder zweite Berliner aus Schlesien oder aus Breslau komme. Wir haben aber festgestellt, dass das tatsächlich Bilder einer Beziehungsgeschichte sind, die dem vergangenen und vorvergangenen Jahrhundert angehören und dass die nicht unbedingt dem entsprechen, was beide Städte heute miteinander verbindet. Und wir wollten in unserem Buch einfach auch zeigen, dass diese Stadtgeschichte, diese Beziehungsgeschichte dieser beiden so wichtigen Städte nicht nur viel Geschichte hat, sondern auch viel Gegenwart und Zukunft.
Wie macht sich das dann im Einzelnen fest? Es ist ja ein Mosaik ganz unterschiedlicher Beiträge von Polen und Deutschen, von Berlinern und Breslauern, Gebürtigen, dort Aufgewachsenen, die zum Teil längst in Berlin leben, zum Teil umgekehrt auch jungen Deutschen, die nach Breslau oder Wroclaw abgewandert sind.
Ja, wir haben ganz bewusst verschiedene Formate in diesem Buch gewählt und uns auch gewünscht. Das sind 22 Beiträge von deutschen und polnischen Autorinnen und Autoren, unter anderem auch sehr subjektive Beiträge, zum Beispiel Wolfgang Thierse, der 1944 in Breslau geboren wurde, schreibt über die Stadt, die er über die Eltern kennengelernt hat, als eine Erinnerungsheimat. Arthur Becker, ein deutsch-polnischer Schriftsteller, beschreibt, wie er als junger Hippie in Polen in diese deutsche Stadt gefahren ist, die so ganz anders war als polnische Städte. Oder Magdalena Paris, die 2015 den Buchpreis der Europäischen Union gewonnen hat, beschreibt, warum sie Breslau in ihrem Roman Der Magier als zweiten Handlungsort neben Berlin gewählt hat. Also das sind diese persönlichen Zugänge, aber auch ein Historiker wie Krzysztof Ruchniewicz versucht sich an einer doppelten Stadtgeschichte. Wir haben festgestellt, dass es im Grunde 3 Dialoge sind, die in diesem Buch geführt werden. Einmal der Dialog zwischen Berlin und Breslau, das ist der Dialog des 19. Jahrhunderts mit klar verteilten Rollen, Berlin als Metropole, Breslau als Provinz. Dann gibt es den Dialog zwischen Wrocław, der polnischen Stadt nach 1940, mit Breslau, also mit der eigenen Geschichte, die man zuerst versucht hat auszuradieren und dann aber wiederentdeckt hat. Mittlerweile ist das eine ganz interessante und spannende Liaison. Und das ist die Voraussetzung dafür gewesen, dass Wrocław wiederum in einen Dialog mit Berlin treten kann. Das ist der 3. Dialog.
Bleiben wir vielleicht mal beim Jetzt, beim Ist-Zustand, beim Kulturhauptstadtjahr 2016. Aus dem Buch kann man auch sehr schön herauslesen, dass Wrocław, Breslau in mancher Hinsicht noch an das Aufbruch Berlin der vielleicht späten 80er Jahre erinnert, an die angepankte westliche Halbinsel oder auch an den wilden, rauen Osten kurz nach Mauerfall und Wende. Wie wirkt das sozusagen mit dem Kulturhauptstadtjahr zusammen?
640.000 Einwohner, 140.000 Studenten, also tatsächlich sehr quirlig, ganz anders als das, was die Heimattouristen in den 90er Jahren dort gesucht und gefunden haben. Ja, es ist eine Stadt im Aufbruch. Es gibt dort auch Stadtteile wie Nadodje, ein Gründerzeitviertel, in dem einerseits noch viele soziale Probleme herrschen, auf der anderen Seite auch Pioniere versuchen, mit der Gründung von Galerien, Cafés, aber auch sozialen Orten miteinander ins Gespräch zu kommen und diesem Stadtteil auch sowas wie eine neue Identität aufzudrücken. Das ist überall spürbar und das Kulturhauptstadtjahr macht sich das auch zu eigen.
Es ist ja so, dass auch das eine lange Tradition hat. Jetzt kommen wir vielleicht mal auf die kommunistischen Jahre Polens. Breslau war immer die etwas andere Metropole, eine Underground-Stadt, wenn man so will, also auch was Kunst und Kultur anbelangt, sozusagen Entwicklungsfeld für die orangene Alternative, deren früheres Zentrum jetzt, da schließen sich dann auch wieder Schaltkreise, Festivalzentrum ist.
Ja, die Barbara, das war sozusagen ein Treffpunkt der orangenen Alternative, einer Oppositionsbewegung, die es nur in Breslau, in Wrocław gegeben hat, in ganz Polen sonst nicht. Eine Bewegung, die mit Happening versucht hat, die kommunistischen Machthaber ja ins Lächerliche zu ziehen, mit Zwergen, die überall im Stadtraum verteilt wurden. Eine Oppositionsbewegung, die auch, und das schreibt Wolfgang Templin in unserem Beitrag, die DDR-Opposition inspiriert hat. Also auch da wieder die Beziehung zwischen Berlin und Breslau, auch schon in den 80er Jahren.
Sagt Uwe Rader über das Buch Berlin und Breslau, eine Beziehungsgeschichte, das er gemeinsam mit Matthäus Hartwig für die Kulturprojekte Berlin als Beitrag zur Initiative Breslau-Berlin 2016 Europäische Nachbarn im Bebra Verlag herausgegeben hat. Wenn der extra für das Kulturhauptstadtjahr eingerichtete Kulturzug am 18. Juni von Berlin nach Breslau fährt, gehen die beiden Herausgeber mit an Bord und stellen ihr Buch während der Zugfahrt vor. Kommt ein Pferd in die Bar. Den neuen großartig verrätselten Roman des israelischen Gegenwartserzählers David Grossmann haben wir Ihnen an dieser Stelle bislang nicht näher vorgestellt. Anlässlich einer Lesung in der Berliner Autorenbuchhandlung möchten wir dies jetzt nachholen. Es geht um Krankheit und Tod, um Verrat und Vergebung. Den Abend, wie das Buch füllen, den vermutlich letzten Auftritt eines von Krankheit und Vergeblichkeit gezeichneten Stand-up-Comedians mit Hang zu obszönen, publikumsbeschimpfenden Witzen in der israelischen Küstenstadt Netanya, verbindet Grossmann mit der Geschichte einer Jugendfreundschaft unter Jungs. 40 Jahre haben sich sein Ich-Erzähler, der wegen zu scharfer Urteile in den Vorruhestand versetzte Richter Avishai Lazar und der Komiker Dov Grinstein nicht mehr gesehen. Bis Grinstein den Richter am Telefon bestürmt, sich unbedingt eine Show von ihm anzugucken. Beschämt setzt er sich also dem mickrigen, bebrillten Männlein aus, das auf der Bühne mit wüsten Tiraden und bitterbösen Analysen israelischer Alltagswirklichkeit über sich hinauswächst. Es kommt zu Tumulten im Publikum und der Richter fühlt sich immer mehr genötigt, Partei für den Freund seiner Jugendtage zu ergreifen. Genau dazu wurde er vermutlich einbestellt, um ein letztes Urteil zu sprechen, auch über sich selbst. Denn in einem Jugendmilitärcamp wurde Dov von den anderen Jungs verspottet, ohne dass sein Freund Avishai einschritt und schlimmer noch, als er abgeholt wurde, weil Vater oder Mutter, einer der beiden letzten Überlebenden seiner Familie, plötzlich gestorben war, fragte der nicht nach.
Kommt ein Pferd in die Bar und bestellt am Tresen einen Gold Star vom Fass. Der Barkeeper zapft, das Pferd trinkt und bestellt einen Whisky, kippt ihn auf Ex und bestellt ein Glas Arak, kippt den auch. Der Fahrer erzählt mir tausend und eine Nacht. Und ich grübele die ganze Zeit, wie ich ihm entkommen kann und zermatsche mir den Kopf an dieser ratternden Fensterscheibe. Und in meinem Bibbern höre ich plötzlich eine Stimme aus der Ferne, aus der Wüste, kaum zu verstehen. Was ist das? Es klingt ein bisschen wie ein Lied, das Mama mir gesungen hat, als ich klein war, mit 3 oder 4. Wo kommt das plötzlich her? Ei, li, lu, li, lu, Schlurfschein, mein teuer Feigele, mach schön zu, dein koscher Eigele. Schweigen im Saal. Die kleine Melodie verfliegt ganz allmählich wie ein Wölkchen Rauch. Jetzt an ihn denken, spornt er sich selbst an. Legt die Stirn ernst in Falten. Gute Dinge, nur gute Dinge über ihn denken. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Hier! Ich habe was gefunden. Fußball.
In die Comedy-Show eingebaut, erzählt Dov jetzt Schritt für Schritt von diesem seinem schlimmsten Kindheitserlebnis, weil er sich auf der Autofahrt zur Beisetzung ausmalte, auf wen von beiden er am ehesten verzichten könnte, Vater oder Mutter. Grossmanns in der Übersetzung von Anne Birkenhauer bei Hansa erschienener Roman ist ein kunstvolles Konstrukt mit abgründigem Sog. Schmerzhaft zu lesen. In der Berliner Autorenbuchhandlung liest jetzt am Donnerstag, dem 26. Mai um 20 Uhr, der aus vielen Film- und Fernsehproduktionen bekannte Schauspieler mit dem tiefen Timbre, Thomas Sarbacher, daraus vor. Am vergangenen Freitag wurde der Berliner Autor, Film- und Theaterkritiker Gunnar Decker in der Akademie der Künste mit dem Heinrich-Mann-Preis 2016 ausgezeichnet. Der 51-Jährige wurde besonders für seine Biografik als Verstehenskunst gewürdigt, aber auch für seinen kritischen Geist, mit dem er unter anderem als Redakteur der Zeitschrift Theater der Zeit immer wieder auch Theaterproduktionen misst. Anlässlich des heute zu Ende gehenden Berliner Theatertreffens habe ich mich mit Gunnar Decker über grundsätzliche Fragen der Theaterkritik unterhalten. Was kann, was soll Theaterkritik ganz grundsätzlich? Und was kann und was soll sie nicht?
Das ist ja eine Frage, die man sich selber stellt, vor allem dann, wenn man Theaterkritik nicht ausschließlich betreibt. Und das finde ich, wenn ich so auf einige Kollegen blicke, für mich immer ganz gut, dass ich nebenbei auch immer mal der Kritisierte bin, dass ich also weiß, was Kritik ermöglichen, aber was sie auch anrichten kann. Also diese rein distanzierte Form von Kritik, dieses berufsmäßige Einordnen, Taxieren und Bewerten, das liegt mir eigentlich fern. Und ich habe eigentlich immer auch grundsätzlich, weil es ist ja ein fließender Übergang, also weil diese Biografien, die ich schreibe, sind auch Versuche der Annäherung an Leben und Werk. Und da ist man auch immer jemand, der versucht, etwas zu verstehen und auszudrücken. Und man ist sich aber nie ganz sicher. Diese Unsicherheit, dieses Gefühl, ich muss jetzt hier in meiner ganzen Subjektivität und in diesem Moment aus dem Eindruck heraus etwas ausdrücken und formulieren, was ich gesehen habe. Aber natürlich hat das jetzt keine allgemeine Gültigkeit. Da habe ich dann eben auch Rilke immer im Hinterkopf, der sagt, also solange die Kritik nicht selber Kunst sein will neben anderen Künsten, ist sie kleinlich, einseitig, ungerecht und unwürdig. Dieser Versuch zumindest, das zu lieben, was man sieht, mit einem Gefühl dabei zu sein, mit Empathie, den vermisse ich natürlich so bei denen, die so eine Form von Unbestechlichkeit sich als Markenzeichen auch zugelegt haben. Das möchte ich für mich nicht. Und man versucht, ein Teil dieser Aufführung, die man sieht, da zu werden, also sich sozusagen anzuverwandeln sehend. Natürlich kommen dann im Nachhinein diese distanzierenden Momente, dass man blickt auf das Verhältnis von Aufführung zum Text, Verhältnis von Bühne zu dem, was da szenisch dann umgesetzt wird. Aber das Entscheidende ist das andere. Also das, was eigentlich jedem Zuschauer so geht oder nicht so geht, dass er fasziniert ist oder nicht.
Jetzt gucken wir mal auf den Betrachtungs- bzw. in Ihrem Sinne vielleicht auch Einfühlungsgegenstand, nämlich das deutschsprachige Theater. Wo steht das im Moment? Was ist da Ihr Befund?
Also es ist ganz klar, dass das Theater sich rapide verändert. Also auch von einer nachrückenden Generation offenbar ganz anders verstanden wird, als es noch bei Castorf oder Gottschew, Gosch, selbst bei Thalheimer noch aufgefasst wird. Nämlich, dass man Stücke inszeniert, dass man ein Werk auf die Bühne stellt. Den Eindruck habe ich jetzt auch beim Theatertreffen, ich habe nicht viel gesehen, aber bei dem, was ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, es ist etwas, womit man collagehaft arbeitet, wo man verschiedene Medien in Kontakt bringt. Also da hat sich das Interesse von dem, was man eigentlich dort macht, ist anscheinend bei den Regisseuren und auch Bühnenbildnern ein anderes. Also das ist, also denke ich, ein großer Mangel, weil gerade bei jüngeren Regisseuren hofft man ja immer, dass da irgendetwas ein Glutkern ist, dass da eine Erwartung ist, etwas, meinetwegen auch eine Zerstörungshaltung, aber eben eine Energie, die existenziell ist und auch auf Geschichte bezogen. Nicht nur versucht, etwas auf eine originelle Weise spielerisch hinzustellen, wo man sich dann fragt, also in welchen Bezug hat das jetzt zu mir? Also dieses Drängende von Theater, das vermisse ich doch zunehmend. Wenn Theater eine Zukunft haben will, dann muss es genau auf diese Energiezentren gehen. Auch nicht nur des Privaten und unsere spätbürgerlichen Familienform oder Unmöglichkeit von Partnerschaft, sondern auch, ich meine, Geschichte passiert auf dramatische Weise. Und das kann man nicht vordergründig politisch machen, nicht vordergründig moralisch. Das muss man mit theatereigenen Mitteln machen. Dramatisch und als Tragödie oder Tragikomödie.
Und noch mehr Theater. Was heute als ästhetisch neu, innovativ und als Theaterform der Zukunft gepriesen wird, ist oft längst erprobt worden. Nämlich am legendären Frankfurter Theater am Turm, kurz TAT, dem Laboratorium der Theaterkunst seit den 60er Jahren bis zur Schließung 2004. Im Henschel Verlag ist jetzt ein Geschichts- und Geschichtenband mit 150 Fotos und Plakatentwürfen dazu erschienen, der Mitte Mai im Berliner Ensemble vorgestellt wurde. Eine Lehrstunde in Sachen Theater beginnt mit Klaus Peimanns Publikumsbeschimpfung von Peter Handke, die kurze Zeit des Zorns mit Fassbinder, die kollektiven Aufbruchjahre unter Hermann Treusch bis zur Intendanz von Tom Stromberg, bei dem alles erprobt wurde, was heute noch als innovativ gilt. Polesch, Pucher, Rimini-Protokoll, Gobsquod, Jan Fabre und viele andere mehr. Das TAT, das legendäre Frankfurter Theaterlabor, ist herausgegeben von Karl-Heinz Braun, Ulrike Schiedermeier und Sabine Bayerl, im Leipziger Henschel Verlag erschienen. Ein Muss für Theaterfreunde. Und das war quergelesen heute mit Ute Büsing.